Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Die Verständnisbrücke. Ein Winter für Josef.
Harambee heißt an einem Strang ziehen. Der Pastor in der Martin-Luther-Kirche zu Bremen hat das zum Motto seiner Predigt gewählt, damals 1968, als inmitten von Studentenunruhen, Demos auf Straßenkreuzungen, klirrenden Glasfronten, brennenden Barrikaden in den europäischen und nordamerikanischen Zentren zwei junge Leute in der norddeutschen Hansestadt ganz bürgerlich vor dem Traualtar standen. Der Pastor hatte zuvor, wie es sich gehört, die beiden zu einem vorbereitenden Gespräch besucht. In der Baustelle ihres künftigen Nestes, einem kleinen Altbau in einer stillen Bremer Straße. Das Häuschen hatten die beiden einer alten Dame abgekauft, die sich am Ende ihrer Tage entschlossen hatte, ihrem Sohn nach Kanada in dessen neue Heimat zu folgen. Unter den Verwandten und Freunden, die halfen, Mauern einzureißen, Ziegelsteine zu klopfen, Mörtel anzumischen, war ein Schwarzer, Josef aus Kenia. Harambee, das Kiswahili-Wort, lernte der Pastor von Josef. 12 Jahre vorher war Josef Mitglied des Geheimbundes der Kikuyu in Kenia gewesen, der Mau Mau, die mit Terror weiße Farmer vertrieben, um die Neuverteilung des Bodens unter die landlosen Kikuyus und die nationale Unabhängigkeit zu erreichen. Der offene Aufruhr der Mau Mau von 1952 bis 1956 wurde von britischen Truppen niedergeschlagen. Als ihr Anführer wurde Jomo Kenyatta 1953 von den Briten zu 7 Jahren Haft verurteilt. 10 Jahre später war er Regierungschef eines unabhängigen Kenia. 5 Jahre danach kam Josef aus Nairobi nach Bremen als Rundfunkhospitant der Voice of Kenya bei Radio Bremen. Für 2 Jahre. Er kam in die Kälte, die ihn erfrieren ließ. Eines Tages saß er in der Redaktion, niemand hatte ihn richtig vorgestellt. Er saß da, trank Kaffee und las die Bild-Zeitung. Deren simples Deutsch konnte er einigermaßen verstehen nach einem 3-monatigen Intensivkurs bei der Karl-Duisberg-Gesellschaft. Einen Monat später las er immer noch Bild-Zeitung. Den Kaffee braute er inzwischen für die ganze Redaktion. Zwischendurch schnitt er Agenturmeldungen ab, holte Post. Josef, kannst du mal eben? Josef, hol doch mal eben. Josef hatte in Nairobi einen eigenen Dienstwagen mit Fahrer gehabt. Er war nach Rückkehr für den Posten eines leitenden Redakteurs vorgesehen. Das erfuhr ich, als ich ihn das erste Mal mitnahm auf unsere Baustelle beim Abreißen der alten Tapeten. Als wir uns ans Rausreißen der morschen Dielenbretter machten, erzählte er von seiner Familie, die er schon sehr vermisste. Ein Junge, die Frau nun schon 4 Monate allein zu Hause. »Wie ist es bei dir zu Hause, Josef?« Er erzählt von dem Autounfall, der ihn ein Stück Nase gekostet hat, nun mit einem haarigen Stück seiner eigenen Haut ersetzt. Ein Grund für seine Schüchternheit hier in der Fremde. Er hat die Neigung, das Flickwerk stets mit der Hand zu bedecken. Wir klopfen zementharten Putz von der Wand, räumen den Schutt unter den Ahornbaum. Pfofftein, Pause in der Spätsommersonne auf dem Eisengeländer, das das Grundstück zur Straße hin abgrenzt. »Wie war das, als du geheiratet hast?« »Ich habe 6 Kühe zahlen müssen.« »Bitte?« »Na klar, als Brautpreis«, lacht Josef. »Das gibt's noch bei euch?« »Mir kommt eine Idee. Willst du nicht mal was darüber im Funk machen?« Es war das einzige Programm, das wir zusammen zustande gebracht haben. Es lag damals wohl auch an meiner Unfähigkeit, die fremde Denkweise zu begreifen und vor allem, sie als eine Möglichkeit zu akzeptieren, andere Lebensformen sinnvoll zu begründen. Ich habe sicherlich versucht, Josef meine europäischen Ansichten von Liebe, Ehe, Zusammenleben von Mann und Frau aufzudrängen. Und er hat sich nicht gewehrt. Hat er sich etwa geschämt? Für Afrika? Herausgekommen ist jedenfalls ein unbefriedigendes, exotisches Stück aller zwischen Hamburg und Haiti, dem seinerzeit beliebten Reisemagazin des NDR. Eine Chance war vertan. Die Kälte nahm zu. Josef erlebte seinen ersten Winter. Er war aus dem ökumenischen Wohnheim mittlerweile zu uns ins fertiggestellte Häuschen gezogen, wohnte unterm Dach in der Mansarde. Die Situation im Funkhaus hatte sich für ihn keineswegs verbessert. Er wanderte durch die Redaktionen, ohne irgendwo wirklich gebraucht zu werden. Der kleine Sender war überfordert, ein vernünftiges Trainingsprogramm kam nie zustande. Und das Ehepaar Schmidt war mit der Familiengründung beschäftigt. Es wollte abends auch mal allein sein. An einem Sonntagmorgen findet Frau Schmidt beim Putzen in der Mansarde eine leere Kornflasche im Papierkorb. Alarm! Josef hat nie Alkohol getrunken und so nachdrücklich jedes Angebot abgelehnt, dass daraus der einzige Schluss zu ziehen war, er hatte irgendwann eine Entziehungskur durchgemacht. Bei seinem Einzug hatten wir uns gegenseitig versprochen, jederzeit offen miteinander umzugehen, also uns auch zu sagen, wenn uns irgendetwas nicht passt. Jetzt ist es soweit. Unser Freund leugnet, die Flasche überhaupt nur gesehen zu haben. Und wir bleiben mit dem unguten Gefühl zurück, uns in seine Privatsphäre eingemischt zu haben. Nach einer einwöchigen Dienstreise werde ich mit der nächsten Hiobsbotschaft konfrontiert. Elsa berichtet von Frauenbesuchen eindeutiger Art mit mehr leeren Kornflaschen am nächsten Morgen im Papierkorb. Am selben Abend treffe ich Josef, schon leicht angetrunken, im Flur, als er eine Prostituierte über die enge Treppe nach oben bugsiert. Er ist nicht ansprechbar. Er ist es überhaupt nicht mehr. Der Winter seiner Gefühle hat ihn erstarren lassen. Der Winter draußen tut das Übrige. Josef hat sich aufgegeben und wir sehen hilflos zu. Er erscheint wochenlang nicht mehr in der Redaktion. Dort wird er kaum vermisst. Als er 3 Tage lang auch von zu Hause wegbleibt, schalten wir die Polizei ein und erfahren, dass er wegen Ladendiebstahls und Kneipenrauferei dort schon bestens bekannt ist. In mehreren Nächten bringt ihn ein Funkwagen in die Straße. Die Polizisten parken verständnisvoll am unteren Ende und schleppen ihn möglichst geräuschlos ins Haus. Eines Tages hat Josef uns verlassen. Radio Bremen hat ihn zum großen Nachbarn nach Hamburg abgeschoben. Bei einem Journalistenseminar in Bonn kommt es, so erfahre ich viel später, zum Eklat. Nach einem peinlichen Zwischenfall im Kanzleramt kann ihm nur noch sein Botschafter helfen. Josef muss heim nach Kenia. Monate später erhalte ich eine Vorladung der Bremer Staatsanwaltschaft. Anhängig ist die Anzeige einer Funkwagenbesatzung, die bei einer Wirtshausschlägerei von Josef angegriffen worden sein will. Vor dem verständnisvollen Staatsanwalt ziehe ich die Bilanz eines misslungenen Versuchs, die Identität in der Fremde zu suchen. Wir haben alle versagt. Regierungen, Institutionen, Kollegen, Freunde. Wir haben versagt, weil kein Austausch zustande kam, weil er nie beabsichtigt war. 18 Jahre später fahnde ich in Nairobi nach Josef. Er ist auch zu Hause vergessen. Auch er hat versagt in einer Kultur, die längst ihre eigene Identität aufs Spiel gesetzt hat. Versuche, die Fremde zu verstehen. Die Verständnisbrücke.